Einen wunderschönen guten Morgen. Schatz, hättest du eine kleine Kindergeschichte vielleicht? Wäre das möglich? Okay, gut, gut, dann fangen wir mit der Kindergeschichte heute Morgen an.
Sind das schon alle Kinder oder vermissen wir noch welche? Okay, ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht. Eine Geschichte von einem kleinen Mädchen. Und zwar das Mädchen war schon im Schulalter. Wer von euch geht zur Schule? Du gehst zur Schule. Okay, das Mädchen nennen wir sie Monika. Sie wohnte in einem Dorf. Und jeden Tag, als sie zur Schule ging, ging sie an einem Haus vorbei, wo eine alte Oma wohnte. Und eigentlich war sie ein bisschen komische Frau und die Kinder mochten die nicht so gerne. Aber die Monika, die hat irgendwie diese Oma ganz gern gewonnen. Und so ab und zu mal auf dem Weg, auf dem Nachhauseweg, ist sie bei der Oma vorbei und hat geschaut, wie es ihr geht. Und hat einfach sich Zeit genommen, ein bisschen mit ihr geplaudert. Und dann hat sie einfach ja immer wieder von der Oma erzählt. Eines Tages kam sie leider mit einer nicht so guten Nachricht und hat gesagt, Oma, so nannte sie sie inzwischen, weißt du was, wir müssen leider wegziehen. Mein Papa hat gesagt, der kriegt jetzt eine neue Arbeit und wir müssen dann leider aus dem Dorf wegziehen. Oh. Und da hat sie natürlich schon gesagt, ich werde dich aber sehr vermissen. Und die Oma hat gesagt, die ältere Dame, aber wir müssen uns unbedingt noch verabschieden. Und so bevor das endgültig wegging, kaufte das kleine Mädchen einen schönen Blumentopf. War eine wunderschöne Blume und hat beschlossen, so, ich muss mich jetzt schön verabschieden. So hat sie sich nicht angezogen und ging mit dieser schönen Blume zu der Oma und sagte, schau mal, ich möchte, dass du ein kleines Andenken an mich hast und dass du dich immer an mich erinnern kannst. Genau, so vielleicht wie diese Blume. Schau mal, gell? Das ist auch so eine schöne Blume. Und die Oma hat sich verabschiedet und nun hat sie gedacht, so, das ist was ganz Besonderes. Diese Blume braucht einen besonderen Platz. Und so ging sie hin und stellte fest, oh wei, aber mein Fensterbrett, nee, das schaut eigentlich nicht so schön aus. Ich muss es erstmal ein bisschen putzen, dann muss ich Platz machen, ein paar Sachen wegstellen und unten Platz machen. Und bei dem Platz machen stellte sie fest, oh nein, die Gardinen, ich habe die irgendwie schon ewig nicht gewaschen. Ich muss erstmal auch die Gardinen waschen, weil die schöne Blume bei dem ganzen Staub und bei dem Dreck, nee, das passt nicht zusammen. Danach hat sie irgendwie so die Motivation bekommen, hat sie gesagt, aber das Fenster, jetzt ist sauber und glänzt, aber der Rest, naja, ich muss jetzt einfach generell eine Ordnung schaffen. Und so Stück für Stück hat sie angefangen, ihr Haus aufzuräumen. Sie war nämlich schon etwas älter, naja, und sie nahm mit der Ordnung nicht so ganz genau. Nach einer Weile hat sie gemerkt, es wäre jetzt auch mal an der Zeit, auch draußen etwas zu machen. So hat sie ganz schön aufgeräumt. Hat sie angefangen, ihren Garten zu machen, Unkraut zu jäten, auch ein paar schöne Blumen auch draußen einzupflanzen. Und so kamen die Leute vom Dorf vorbei und denken, irgendwie ist es jetzt ganz anders hier. Die Monika ist weggezogen, aber in den Ferien, nach einiger Zeit, kam sie zurück. Sie hat die Eltern gebeten, unbedingt bitte in das Dorf wieder zurückzukehren. Sie möchte ihre Oma sehen. Die Bitte wurde gewährt und so kam sie zurück. Aber von Weitem, als sie schon näher kam, hat sie schon ein bisschen Bedenken gehabt. Und sie hat schon gedacht, was ist denn da los? Am Zaun steht eine Dame, nett gekleidet, mit schönen Haaren. Und so kam sie immer näher und schaute gespannt und dachte und fragte, Oma? Und sie sagte, ja, Monika, bist du das? Und Und sie konnte einfach nicht glauben, weil aus dieser Dame, aus dieser Oma ist eine ganz andere Frau geworden. Sie war auf einmal fröhlich, sie war ganz nett gekleidet, sie war einfach sauber und ordentlich, das ganze Haus. Und wisst ihr was, was wir aus dieser Geschichte lernen können? Manchmal solche Kleinigkeiten, wo wir denken, ist einfach nichts Besonderes, können das Leben von einem Menschen verändern. Deshalb lass uns auch durch Kleinigkeiten Menschen Freude machen. Und der liebe Gott im Himmel merkt sich das alles, er sieht das alles und er freut sich umso mehr. Das war die Geschichte für euch. Ihr dürft jetzt an eure Plätze gehen.
Vielen Dank für die schöne Geschichte. Thomas und seine liebe Frau, die arbeiten mit der Judith zusammen in Tansania, in einem Kinderheim. Und jetzt werden wir Erfahrungen von ihm hören.
Danke dir. Ja, besten Dank für die Möglichkeit, hier etwas zu Gottes Ehre zu geben. Zunächst einmal ein bisschen Hintergrund zu Beate und mir und auch alle herzliche Grüße von Judith, die zwar nicht weiß, dass ich jetzt heute Morgen hier vorne stehe, aber ich werde es heute Nachmittag erzählen. Sie ist jetzt seit Februar letzten Jahres, kurz bevor die Corona-Situation etwas gefährlicher wurde, die Airlines ihre Flüge eingestellt haben, noch nach Mallorca geflogen und fühlt sich da während dieser Corona-Zeit wohler als hier in Wolfratshausen. Aber ich werde sie auch herzlich grüßen von euch, wenn ich darf. Ich würde gerne, bevor wir ein oder zwei Erfahrungen über das Waisenheim erzählen, ein bisschen etwas erzählen von den letzten zwei Wochen, was mir persönlich widerfahren ist, was ich auch als kleines Wunder ansehe. Ich selber habe vor knapp einem Jahr eine Operation gehabt an der Prostata, eine Prostatektomie. Nach der Operation wurde mir empfohlen, dass ich eine Hormontherapie durchführe und eine Bestrahlungstherapie. Die Bestrahlungstherapie sollte nicht sofort begonnen werden, sondern erst nach ein paar Monaten. Deshalb bin ich jetzt nach Deutschland zurückgeflogen, um mich in Passau 38 Bestrahlungen zu empfangen. Und habe mich allerdings immer so ein bisschen unwohl gefühlt bei dem Gedanken einer Bestrahlung. Also ich würde nie eine Chemotherapie akzeptieren, das würde ich definitiv nicht. Und ich habe mich so also mit einigen Ärzten, auch adventistischen Ärzten, beraten und viel hin und her überlegt, bis wir dann zu dem Schluss kamen, ja, also dass man vielleicht mal die Hälfte der Bestrahlung nehmen sollte, anstelle von 38 vielleicht nur 19. Und mir war trotzdem immer noch sehr unwohl. Und so haben wir diesen Termin mit dem Radiologen wahrgenommen. Ich habe ihn richtig ausgequetscht für 2,5 Stunden und habe mir erklären lassen, was die Nebenwirkungen sind oder was die Nebenwirkungen inzwischen nicht mehr sind, weil auch da die Technologie natürlich fortgeschritten ist. Man kann die Bestrahlung zurzeit sehr, sehr stark eingrenzen auf den eigentlichen Bereich, den man bestrahlen möchte. Und mein adventistischer ehemaliger Hausarzt meinte also, dass das eigentlich keine schlechte Idee ist, zumal also nicht die wichtigsten Organe betroffen sind, sondern nur den Bereich der Prostata. Insofern fing vor jetzt knapp 3 Wochen die Bestrahlung an, nachdem ich mir 2,5 Stunden vom Arzt erklären ließ, dass es also okay ist. Und die Erstbestrahlung war am einem Mittwoch in der Früh um 8 und es Ganze lief dann weiter, Donnerstag und Freitag. Aber am Donnerstag kam eine Schwester aus der Gemeinde Passau zu mir und sagte mir, also Thomas, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich habe in der im Bestrahlungsbereich als Krankenschwester gearbeitet für einige Jahre. Ich habe einiges gesehen, was dort passiert ist. Ich glaube nicht, dass du das machen solltest. Und so war ich nach der zweiten Bestrahlung extrem verunsichert. Dann rief mich der Henry Stober, er wird ihn vielleicht kennen durch die Schöpfung, durch den Schöpfungsfilm, rief mich an, Thomas, du solltest dich nicht bestrahlen lassen. Eine weitere Verunsicherung. Und so haben Beate und ich entschieden, dass wir am Wochenende die Zeit nutzen, um Gott das Problem der Bestrahlung vorzulegen. Nun haben wir am Wochenende gebetet, dass Gott uns bis zum Montag, bis die Bestrahlung fortgesetzt werden sollte, eine Antwort bekommen. Und haben an diesem Wochenende dann auch noch mit entsprechenden Ärzten nochmals gesprochen, auch mit den gleichen Personen nochmal gefragt. Aber eine Antwort blieb aus. Also eine konkrete Antwort haben wir nicht bekommen. So ging ich am Montag in der Früh um 8 Uhr zur Bestrahlung, legte mich auf diesen Bestrahlungstisch. Die Bestrahlung sieht so aus, dass zuerst ein CT gemacht wird, eine Computertomographie, damit man sieht, ob die Organe auch richtig liegen, bevor dann eigentlich bestrahlt wird, für circa 3 Minuten maximal. Also die Bestrahlung selber ist sehr kurz. Das CT dauert etwa 1 Minute. Und zwischen dem CT und zwischen der Bestrahlung muss der Arzt oder die verantwortlichen Personen, MTA, nämlich die Person, die halt verantwortlich ist, draußen nochmal schauen, ob alles passt. Und das dauert manchmal ein paar Minuten. Und dann geht die Bestrahlung los. Meine Gepflogenheit ist es gewesen, immer zu beten, vor und während der Bestrahlung. Schon wenn das CT beginnt, habe ich dann angefangen zu beten. Habe Gott gebetet darum, dass er seine heiligen Engel schickt, dass er mich behütet und bewahrt vor den negativen Effekten und den Begleiterscheinungen dieser Bestrahlung. Und ich lag auf dem Tisch, ja. Das CT wurde gemacht, das dauert also auch etwa 1 Minute, der Apparat fährt um einen herum. Dann stoppte das Gerät und stoppte und stoppte und stoppte. 6 Minuten, 7 Minuten, knappe 10 Minuten. Dann kam die MTA, also die medizinisch-technische Assistentin, kam herein, sagt Herr Küsel, es tut mir leid, es wird noch 3 Minuten dauern, weil der Computer muss wieder hochfahren. Okay, alles klar, kein Problem. Ich habe also weiter gebetet und 3 Minuten, 4 Minuten, 10 Minuten, 12 Minuten, nichts tat sich. Und dann kam die gleiche Dame wieder rein und sagte, Herr Küsel, es tut mir leid, es wird ein bisschen länger dauern. Habe ich gesagt, ja, okay, kein Problem. Dann muss ich aber bitte nochmal eben kurz zum Parkplatz raus, weil meine Frau auf mich wartet am Parkplatz. Ich komme dann gleich wieder. Dann bin ich raus zu Beate, habe sie gefragt, Beate, hast du irgendwas gebetet, Spezifisches? Nein, also um deine Gesundheit habe ich natürlich schon gebetet, aber ansonsten eigentlich jetzt nichts Spezifisches. Dann habe ich gesagt, Beate, lass uns bitte beten. Wenn ich jetzt wieder reingehe, wenn die Maschine nicht mehr geht, dann ab von 5 bis 10 Minuten, dann ist es Gottes Wunsch, dass ich die Bestrahlung absetze. Ich bin also frohen Mutes wieder reingegangen, habe mich in diesen Wartebereich hingesetzt, habe gewartet, bis mein Name aufgerufen wird. Es tat sich nichts. Habe auf die Uhr ganz gespannt geschaut, die direkt vor mir war. Habe die 5, 6 Minuten abgewartet. Bin dann zur Rezeption gegangen, habe gesagt, es tut mir leid, ich habe jetzt einen Anschlusstermin um 9.30 Uhr. Ich muss jetzt leider wegfahren. Ich kann jetzt nicht mehr so lange warten. Ja, das muss ich nochmal abchecken mit dem Arzt. Dann können Sie sicherlich gerne fahren. Das hat sie dann auch getan. Dann haben wir uns ins Auto gesetzt und gefahren. Und ich habe am nächsten Morgen dann vor der nächsten geplanten Bestrahlung gebeten, dass ich einen Termin bekomme mit dem Radiologen und habe ihm erklärt, dass ich die Bestrahlung abbreche. Und er sagte dann, ja, wieso? Ich habe gesagt, ja, Sie wissen ja eh, dass ich Probleme hatte, dass überhaupt ich bestrahlt werde. Wir haben ja 2 Stunden fast drüber gesprochen. Aber ich habe darum gebetet am Wochenende, wobei bei dem Namen Gebet war der Gesichtsausdruck schon ein bisschen skeptisch, muss ich sagen, leider. Und habe ihm gesagt, dass ich auch darum gebetet habe, wenn die Maschine nicht mehr weitergeht, dass es dann auch Zeit ist, die Bestrahlung abzubrechen. Und um die Frage des Gebets auch noch ein bisschen auch zu bestärken, haben wir ihm dann noch 2 Erfahrungen aus Tansania, aus dem Waisenheim erzählt, ganz kurz. Und haben uns dann verabschiedet. Ich habe ihm den Weg zu Christus geschenkt. Ganz netter Kerl, ganz netter Arzt. Und natürlich werden wir hoffen, dass er auch das Büchlein liest. Und insofern stehe ich jetzt vor euch ohne Bestrahlung. Ich hatte übrigens, das muss ich vielleicht noch erwähnen, ich hatte selbst nach 3 Bestrahlungen bereits Schmerzen empfunden. Das hatte er gesagt ursprünglich in einem 2-Stunden-Gespräch, dass das nicht der Fall sein würde. Also insofern war ich schon froh, dass ich da nicht weiter bestrahlt wurde. Weil wenn man nach 3 bereits Schmerzen spürt, wie ist es dann erst nach 38? Und ich lebe jetzt vegan. Der Krebs braucht Zucker. Ich habe entschieden, den Zucker wegzulassen, jegliche Art von Zucker. Und auch Weißmehl und Weißmehlprodukte, Nudeln, also nur noch Vollkorn und auch Vollkornreis natürlich. Und werde mich jetzt an den Gesundheitsrichtlinien, die uns Gott gegeben hat, halten und mein Leben in Gottes Hände legen. Wenn er uns noch braucht, dann sind wir da. Wenn er uns nicht mehr braucht, dann legt er uns zur Ruhe. Und bis dahin werden wir alles tun, um gesund zu leben und ihm zu dienen. Ein bisschen vielleicht zu dem Hintergrund unseres Projektes, denn es gibt sicherlich einige Personen unter euch, die uns noch nicht kennen und insofern auch nicht wissen, was wir tun. Judith, die vielleicht auch einige Personen von euch nicht kennen, weil sie jetzt anderthalb Jahre nicht mehr hier war in der Gemeinde, aber Gemeindemitglied von euch ist, wie gesagt, sie ist jetzt in Mallorca, rief mich, wir sind alte Freunde, schon vor vielen Jahren, rief mich an im Frühjahr 2014. Und sie sagte, Thomas, ich habe entschieden, ein Waisenheim zu gründen. Kannst du mir dabei helfen? Du bist ja in Afrika aufgewachsen als Kind und kennst dich ein bisschen aus. Du bist jetzt in Bogenhofen tätig, kennst dich auch ein bisschen mit sozialen Projekten aus. Und ich bräuchte deine Unterstützung. Ich habe gesagt, ja, also es ist natürlich schwierig, weil ich in Bogenhofen voll im Einsatz bin oder war. Und eine Arbeit für die Gemeinschaft ist immer verbunden mit mehr als 8 Stunden pro Tag, sondern meistens eher an die 10 bis 12 oder noch mehr. Aber ich habe gesagt, ich werde es versuchen. Und so haben wir, oder habe ich dann angefangen im Internet nach Grundstücken zu suchen, in Afrika, in Thailand, hauptsächlich in Ostafrika, nicht begrenzt auf Tansania. Und wir sind auf ein Grundstück gestoßen, das war in Tansania mit einigen Hunderten von Obstbäumen und sind dorthin geflogen, haben sie es angeschaut. Leider war das Grundstück dann, hatte Wasserprobleme, wir konnten das Grundstück nicht nehmen und haben uns für 2 andere Grundstücke entschieden. Wir haben dann im Oktober 2014 2 Grundstücke gekauft. Das eine Grundstück ist geplant für ein Sanatorium, eine New Start Klinik, die wir dann jetzt in den nächsten Jahren hoffentlich bauen werden und errichten werden, und das andere natürlich für das Waisenheim. Wobei die Gesundheitsklinik das Waisenheim unterstützen sollte, finanziell. Das heißt, wir werden nicht kostenlos behandeln, sondern durchaus die Behandlungen auch entsprechend uns vergüten lassen. Und so sind wir dann, nachdem feststand, dass die Grundstücke dort vor Ort gekauft waren, von Judith gefragt worden, ob wir denn bereit wären, das komplette Projekt zu übernehmen. Und so fing eine zweite Erfahrung vielleicht an, oder eine Erfahrung an, die auch recht interessant ist. Wir hatten ein Haus gebaut 5 Jahre zuvor in Österreich, in der Nähe von Bogenhofen, und haben gesagt, also wenn wir nach Afrika gehen, dann ist es eher langfristig, nicht kurzfristig. Was sollen wir mit dem Haus tun? Das zu vermieten wäre eigentlich schade. Man weiß nie, wie man es dann wieder vorfindet nach ein paar Jahren, wenn man vielleicht irgendwann mal wieder in der Zukunft zurückkommt. Und so haben wir das Projekt in Gottes Hände gelegt und haben gesagt, wenn wir einen Käufer finden, der unseren Preis akzeptiert, ohne zu verhandeln, der bereit ist, ein Jahr nachdem das Haus gekauft wurde, erst einzuziehen, weil wir sind erst Ende 2015 nach Afrika gegangen oder hatten geplant, nach Afrika zu gehen, Ende 2015, das war 2014. Und wenn wir überhaupt einen Käufer finden in der Schnelligkeit, weil das Haus ein relativ modernes Haus war, eigentlich für Kinder nicht geeignet und auch für ältere Personen nicht so sehr geeignet, weil es sehr viel Fensterfläche hat, kaum Stellfläche für Möbel. Insofern hatte ich schon meine Bedenken, ob es überhaupt Käufer gibt, die in der Kürze der Zeit das Haus kaufen würden. Und der Makler hat es dann annonciert. Und es gab 3 Interessenten. Und die 2 Interessenten konnten das Haus nicht kaufen aufgrund ihrer finanziellen Verhältnisse. Und der eine Interessent, der übrig geblieben war, hat das Haus zu dem entsprechenden Preis gekauft, hat nicht um den Preis verhandelt und war bereit, 12 Monate zu warten. Der Makler sagte uns, das hätte er noch nie erlebt. In der Regel ist es so, dass die Leute zwar ihr Kaufinteresse zeigen, aber wenn sie meinen, dass sie das Haus erst nach 12 Monaten beziehen können, dann zeigen sie zwar Interesse, aber suchen in der Zwischenzeit andere Häuser, die sie dann vielleicht innerhalb der 12 Monate kaufen würden. Das war bei uns nicht der Fall. Und so war das für uns ein ganz klares Zeichen, dass unser Weg nach Afrika führte. Und so sind wir dann ja im September 2015 nach Afrika gezogen mit 4 Koffern. Judith hat uns begleitet, 6 Koffer, 2 pro Person, mit einem Hund dazu und haben dort erstmal 1,5 Jahre in einem Zelt gewohnt, weil auf dem Grundstück nichts zu finden war. Bis auf einen Brunnen, den wir haben graben lassen, als wir das Grundstück gekauft hatten, um zu wissen, ob Wasser vorhanden ist, denn ohne Wasser hätten wir das Grundstück nicht gekauft. Und haben erstmal 1,5 Jahre im Zelt gewohnt und haben begonnen mit dem Bau des Waisenheims und konnten so im Jahr 2016 im Dezember die ersten 2 Waisen aufnehmen. Wir sind dann im Dezember 2016 auch in das Waisenheim gezogen, ins Obergeschoss, wo die Kinder unten wohnten. Aufs Dachgeschoss praktisch und haben vorgehabt, das zweite Heim zu beginnen, also das zweite Gebäude für die Waisen zu beginnen, für die Mädchen im Alter von 6 bis 12. Und ich sagte zu meiner Frau Beate, Schatz, eigentlich haben wir keine finanziellen Mittel und wir haben jetzt einen Bautrupp aus Polen, der kommt mit 15 Personen. Ich habe nicht genug Geld für Zement, auch nicht für Eisen oder Sand, was man so braucht für den Rohbau und auch die Ziegel. Ich weiß nicht, was wir machen werden, wenn wir jetzt 15 Leute aus Polen vor Ort haben, in 2-3 Wochen, wie das funktionieren soll. Und so haben wir drum gebetet. Und ich habe auf der Generalkonferenz im Jahr 2015, bevor wir nach Afrika gingen, war ich noch dort für Bogenhofen, eine Schwester kennengelernt aus den USA, die sich auch für Waisenheime einsetzt und der wir durch das Weihnachtskonzert in Bogenhofen zuvor eine großzügige Spende zukommen ließen, von den Spenden, die halt durch das Weihnachtskonzert gespendet wurden. Ich kannte sie persönlich nicht, ich habe nur damals das Geld an sie überwiesen, habe einen E-Mail-Kontakt mit ihr gehabt, ich wusste gar nicht, wie sie aussieht. Auf einmal spaziert auf unserem Bogenhofener Stand auf der Generalkonferenz eine ältere Dame herein und begrüßt mich, sagt, bist du von Bogenhofen? Ich habe gesagt, ja. Ja, ich bin die Norman Masht, da habe ich dann überlegt, ja, von Restore Child. Ja, so ganz düster konnte ich mich an jemand erinnern, weil das lag schon 3 oder 4 Jahre vor dieser Zeit an der Generalkonferenz. So sagte sie, du hast uns damals dieses Geld überwiesen vom Weihnachtskonzert. Ich habe gesagt, ach ja, alles klar, ich kann mich daran erinnern. Und so kamen wir ins Gespräch. Und ich habe ihr gesagt, ja, wir gehen im September jetzt nach Afrika, werden dort ein Waisenheim gründen. Und dann sagte sie, ja, ich kann dir ein paar Tipps geben, wie man Geld sammelt in Afrika, vielleicht kann man mal zur saudi-arabischen Botschaft gehen, die haben also auch entsprechende finanzielle Möglichkeiten, das hat bei mir in der Vergangenheit funktioniert. Und ein paar andere Tipps, die sie mir gegeben hat, und so sind wir in einem E-Mail-Kontakt geblieben, aber ohne irgendwelche konkreten Anliegen. Und genau von dieser Schwester Nasht, Norma Nasht, empfing ich kurz, ich glaube ein paar Tage nach dem Gebet, wo wir um Gottes Hilfe baten, eine E-Mail mit dem Versprechen, dass sie uns $20.000 schickt. Und diese $20.000 haben natürlich gereicht für den Rohbau zunächst mal. Und so konnten wir in der gleichen Art und Weise, in ähnlicher Art und Weise, die letzten 6 Jahre sind es jetzt im September, die letzten 6 Jahre, insgesamt 3 Gebäude für die, also Heimgebäude erstellen, 2 Gebäude für die Jungs und Mädchen getrennt, 6 bis 12, 1 Gebäude für die Kleinkinder, das erste, was wir gebaut hatten, 1 Schule und Gemeinde, 1 Gemeindegebäude, dann 3 Wohnhäuser und die komplette Infrastruktur mit Solaranlagen und Brunnen und einem entsprechenden Biogarten, der natürlich auch dazugehört. Alles das war Geld, was wir eigentlich nie gebeten hatten. Wir haben Spenden bekommen von Personen, auch größere Spenden, die ich nie gekannt habe, die ich nie kennenlernte. Einfach nur dadurch, dass wir treu dem Wort Gottes folgen, dass wir uns um die Waisen und Witwen kümmern und dass Gott derjenige ist, der sich darum kümmert, nicht wir. Wir sind nur die Handlanger. Wir sind diejenigen, die das tun, was wir tun sollten, und Gott führt und leitet. Und so haben wir ihn wirklich erlebt in ganz intensiver Art und Weise und unseren Glauben ganz persönlich gestärkt. Die Gemeinde, der Gemeindebau ist vielleicht eine kurze Erfahrung, die ich im Detail erklären möchte. Ich kenne kein Gemeindegebäude, das durch eine fremde Institution finanziert wurde. Ich weiß nicht, ob ihr eine Gemeinde kennt, bei der fremde Institutionen kräftig zugelangt haben. Ich war, als ich noch in Bogenhofen war, auf einem ein Kurs über Solarenergie in Linz. Habe dort einen deutschen Geschäftsführer kennengelernt am Mittagstisch. Habe mich mit ihm kurz ausgetauscht, habe ihm erklärt, ich gehe jetzt in ein paar Monaten nach Tansania und werde dort ein Waisenheim errichten. Und wir sind auch im lockeren E-Mail-Kontakt geblieben. Er ist also auf meiner Liste der E-Mail-Kontakte geblieben. Er kontaktierte mich dann etwa 2 Jahre später und fragte, ob seine Nichte, die jetzt gerade Architektur studiert, ein Projekt für uns planen könnte, weil sie eine Bachelorarbeit braucht. Ich habe gesagt, ja, gerne. Wir könnten also gerne einen Masterplan vom gesamten Gelände brauchen. Sie würde auch gerne, sagte er dann, ihren Flug selber bezahlen und uns besuchen kommen. Und so kam diese Saskia, heißt sie, kam dann zu uns, hat uns den kompletten Plan für das Gelände erarbeitet, für die verschiedenen Gebäude, den Lageplan der Gebäude, und hat dann gefragt, ob sie dann noch ein spezielles Projekt zusätzlich beginnen könnte. Und so fiel mir ein, ja gut, was könnte man so planen, eigentlich jetzt so kurz, ja mittelfristig eigentlich. Interessant wäre ein Gemeindegebäude, in dem man während der Woche von Montags bis Freitags auch Schulunterricht durchführen könnte. Also mit 2 Klassenzimmern, die würden dann am Wochenende entsprechend getrennt, also die Trennung zwischen 2 Klassenzimmern aufgehoben werden, hätte man einen großen Raum für die komplette Gemeinde und könnte so im Prinzip beides erstmal verbinden, weil wir nicht genügend finanzielle Mittel haben, um beides zu machen gleichzeitig, also beide Gebäude zu errichten. Und so sagte sie, ja gerne, das mache ich gerne für euch, flog wieder zurück, kam dann mit entsprechenden Plänen, die sie mir zuschickte, und sagte dann so ganz nebenbei, also ich habe jetzt mal mit einer Stiftung der Universität Stuttgart gesprochen, die möchten ganz gerne 25.000 Euro zum Gebäude dazu tun. Und ich gesagt, ja gerne, natürlich. Dann hat sie noch über eine Internetplattform Geld gesammelt im Bereich von etwa 10.000 Euro privat bei ihren Freunden und auch bei Internetbekanntschaften. Und so haben wir dieses Gemeindegebäude dann durch die Stuttgarter Universität finanziert bekommen. Und nutzen es natürlich auch als Schule. Und natürlich ist es ganz klar, dass die Stuttgarter Universität mehr den Schulaspekt sieht als den Gemeindeaspekt. Wir natürlich mehr den Gemeindeaspekt als den Schulaspekt, aber beides unter einem Dach ist ja nicht schlecht. Dann haben wir ein drittes Gebäude, das dritte Heimgebäude für die Jungs 6 bis 12, wurde komplett durch die Bild-Zeitung finanziert. Durch ein Herz für Kinder im Wert von 80.000 Euro. Wir haben den Antrag gestellt bei ein Herz für Kinder. Gerhard Padratz hat das für uns getan hier in Deutschland. Und sie haben uns 80.000 Euro für dieses Projekt komplett zugesprochen. Ohne die Lohnkosten zu berücksichtigen, die mussten wir dann tragen. Aber im Prinzip ist das gesamte Gebäude errichtet worden, was die Sachkosten angeht, durch ein Herz für Kinder. Und so hat Gott uns wunderbar geführt. Vielleicht die letzte Erfahrung, die ich erzählen würde, bevor Beate dann vielleicht noch ein bisschen was über das Waisenheim und die Kinder erklärt. Wir haben jetzt 23 Kinder insgesamt. Das Alter der Kinder liegt zwischen gerade mal 4 Wochen. Das letzte Kind, Baby, ist aufgenommen worden im Alter von 2 Tagen. Und 9 Jahren, die meisten Kinder sind zwischen 5 und 7 Jahre alt, in etwa. Wir kommen die Kinder nicht irgendwo von der Straße, sondern die Kinder werden entweder von der Polizei gefunden auf der Straße, dann gibt es einen Polizeibericht. Die Polizei geht dann zum Sozialarbeiter, zum Sozialamt, Jugendamt. Dann gibt es also einen Bericht vom Jugendamt, den wir dann auch bekommen als Kopie. Und das Kind muss dann nochmal in einem Krankenhaus vorher untersucht werden, sodass wir auch einen ärztlichen Bericht bekommen, ob das Kind zum Beispiel HIV hat oder nicht. Ob es irgendwelche Krankheiten hat oder nicht. Das heißt, wir bekommen die Kinder nur über das Jugendamt mit diesen zwei oder drei Berichten. Wir können auch nicht entscheiden, ob Kinder eventuell adoptiert werden oder nicht. Das tut uns sehr weh und es sind schon einige, zwei, drei Kinder adoptiert worden, die bei uns praktisch eigentlich ihr ganzes Leben verbracht hatten. Von knapp nach der Geburt bis zum Alter von ein, zwei, drei Jahren, die dann wegadoptiert wurden. Das könnten wir nicht verhindern. Minister für Gesundheit ist Adventist und hat uns versucht zu helfen diesbezüglich, weil auch die Frage der Waisenheime untersteht dem Gesundheitsministerium, hätte da durchaus auch was machen können. Aber er sagt, es tut mir leid, ich kann euch nicht helfen, es ist Gesetz, dass in Tansania die Kinder adoptiert werden müssen und ihr könnt da nichts dagegen tun. Natürlich suchen sich die Adoptiveltern meistens die jüngeren Kinder aus, also die ganz kleinen. Und Sie wissen natürlich auch, dass die ganz Kleinen bei uns sehr gut gepflegt werden, auch im sehr guten gesundheitlichen Zustand sich befinden. Insofern sind wir natürlich auch in Waisenheim, was prädestiniert ist für Adoption. Die Kinder, die so um die 4 bis 9 Jahre alt sind, die sind eher nicht gefragt. Insofern sind die Kinder dann auch diejenigen, die uns langfristig bis zum Alter von 18, 19, 20 begleiten werden. Und so erhielten wir eines Freitagabends einen Anruf von der Sozialarbeiterin. Sie sagte, sie würde am nächsten Sabbat vorbeikommen. Die Eltern dieser kleinen Judith, sie heißt auch Judith, die Mutter wäre gefunden worden und sie würden das Kind am nächsten Tag abholen. Das ist natürlich nicht ganz so, wie sich das wir uns das vorstellen würden. Normalerweise würde man sagen, also die Mutter kommt erstmal her, ist mit dem Kind vielleicht so 3 oder 4 Tage zusammen, dass das Kind sich ein bisschen an die Mutter gewöhnt wieder, weil die kennt sie auch gar nicht. Die Großmutter war es, glaube ich, die das Kind abholen wollte. Und das läuft in Tansania ganz anders. Also man bekommt so von einer Stunde zur anderen die Auskunft, ja, wir kommen, und das Kind ist dann halt weg. Das tut einem natürlich sehr, sehr weh. Und die Judith kam im Alter von ein paar Wochen zu uns und war, glaube ich, etwas über 2 Jahre alt. Ein ganz herzensliebes Mädchen. Und so haben wir gebetet und haben gesagt, lieber Heiland, wenn es dein Wille ist, dass sie geht, und wir wissen auch nicht wohin, in eine mohammedanische, islamische Familie oder eine christliche, weiß man ja nicht. Wenn es dein Wille ist, dass sie geht, dann gut, okay, dann begleite sie den Rest ihres Lebens. Aber wir möchten dich bitten, dass du eintrittst für dieses Mädchen. Du bist für auch dieses Mädchen gestorben am Kreuz von Golgatha, hast alles für sie gegeben, dein ganzes Leben. Und es ist ein leichtes für dich, Herr, dass du dieses Mädchen auch bei uns behältst. Und so haben wir auch im Sabbat früh nochmal gebetet, bevor wir dann zur Gemeinde gegangen sind. Und Sabbatmittag kam dann, ich habe dann auch die Gemeinde gebeten, noch zu bitten. Habe das auch in Anliegen der Gemeinde gemacht am Sabbat früh. Und so kam dann die Sozialarbeiterin mit der angeblichen Schwester der Mutter, also der Tante, zu uns, um das Kind abzuholen, am Sabbat kurz nach dem Mittagessen. Und wir haben dann angefangen, ein paar kritische Fragen zu stellen und haben gefragt, ja, was ist denn mit der Mutter? Ja, die Mutter ist, die lebt, glauben wir, in Dubai. Die hat dort eine Arbeit gefunden. Okay. Und so gab es 2 oder 3 weitere Fragen, bis dann die Sozialarbeiterin auf einmal sagt, ein Moment mal, das stimmt ja gar nicht mit dem überein, was im Polizeibericht steht. Da stimmt irgendwas nicht. Und legte den Stift, sie war gerade dabei, ein Formular auszufüllen, damit das Kind übernommen werden konnte. Was hat wir dann bekommen als Abschlussbericht sozusagen? Und so sagte sie dann auf einmal, ja, wir brechen das Ganze jetzt mal hier ab. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, was hier gesagt wird von Seiten dieser angeblichen Tante. Und uns kam das Ganze auch sehr spanisch vor, weil die Tante, ich wollte sie ins Kinderzimmer führen, um ihr zu zeigen, wo die Judith geschlafen hat. Hatte sie kein Interesse. Dann wollte sie auch gar nicht das Kind sehen. Das Kind war im Garten irgendwo mit den anderen Kindern beim Spielen. Denn normal würde man sagen, jetzt, ja, wo ist das Kind? Ich möchte es ganz gerne in den Arm nehmen oder so. Keine große Reaktion. Das Einzige, was kam, ich brauche jetzt das Kind. Also gerade in dieser Art von Vokabular, ich brauche das Kind. Was uns also auch sehr spanisch vorkam. Ja, und so hat Gott diesen Prozess abgebrochen. Und die Judith ist immer noch bei uns. Und hätten wir nicht kritisch hinterfragt und unsere Zweifel geäußert, dann wäre die Judith wahrscheinlich irgendwo hingekommen, wo wir nicht wissen, was mit ihr passiert wäre. Denn ich glaube nicht, dass das die Tante war. Das war sicherlich irgendjemand, der sich ausgegeben hat als Tante, der das Kind haben wollte. Und so, Gott ist gut, er bewahrt uns. Vielleicht die letzte Erfahrung, bevor ich dann Beate bitte noch was zu sagen. Wir sind im Juni letzten Jahres sind wir überfallen worden. Einige von euch werden davon gehört haben. Innerhalb dieses Überfalls, den wir sehr gut verdaut haben, verkraftet haben, die Personen kamen samstagabends um 10 Uhr, sind eingedrungen und haben also Geld und Wertsachen gesucht. Und es ist natürlich immer mit ein bisschen Schreck, also man fühlt sich natürlich nicht sehr wohl bei dieser ganzen Sache. Und viele fragen sich natürlich, ja, weshalb lässt Gott sowas überhaupt zu? Aber innerhalb dieser gesamten Situation können wir im Nachhinein durchaus Gottes Führung sehen. Und zwar anhand von drei verschiedenen Punkten. Erstens mal, ich hatte meine Laptops oder ja, zwei Laptops hatte ich neben dem Bett liegen, weil ich das Backup machen wollte mit entsprechenden externen Drives, also externen Festspeicherplatten. Und sie haben beide Laptops eingesteckt und zwei von diesen drei Festspeicherplatten und eine ist übrig geblieben. Die lag immer noch da nach dem Überfall. Zufälligerweise war es genau die den eigentlichen Backup hatte, die also schon, ich glaube, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher gebackupt wurde. Also unverständlich, weshalb lassen Sie gerade eine liegen von fünf Sachen, die dort lagen. Dann haben Sie ein iPad und ein iPhone von Beate mitgenommen, ein uraltes iPad Generation 2. Und das befand sich in einer Tasche. Beate war damals zum Zeitpunkt für die Finanzen der Gemeinde zuständig und hatte in dieser Tasche sowohl diese zwei elektronischen Geräte wie auch ein paar Zehntenbelege von Geschwistern, die sie als im Prinzip zu Hause dann notieren und aufschreiben und entsprechend festhalten wollte. Und das Ganze ist dann mitgenommen worden, die komplette kleine Tasche. Und am nächsten Tag, am Sonntag, nachmittags war es, glaube ich, kam jemand vorbei und brachte uns diese Tasche. Da haben wir auch gedacht, ja, wie kommt jetzt gerade diese Tasche wieder zurück von irgendjemand, der jetzt hier zur Tür reinmarschiert kommt. Ja, also die Tasche würde so 5-6 Kilometer entfernt im Straßengraben gelegen haben. Und es kam ein Gemeindeglied vorbei, hat die Tasche aufgemacht, hat gesehen, dass Zehntenbelege drin waren, also von der Gemeinde. Und hat gedacht, ja, das muss ja irgendjemand von der Gemeinde gehören und hat es deshalb zu uns zurückgebracht. Ohne Zehntenbelege, keine Chance. Und weshalb sie es weggeschmissen haben, wir wissen es auch nicht. Auf dem iPad waren die sämtlichen Kontakte drauf, die ich brauchte. Und das iPhone konnte man natürlich dann ganz gut nutzen, um auch entsprechend wieder in Kontakt zu treten mit Deutschland. Denn ohne jegliche Kontaktmöglichkeit, die einem geraubt wurde, iPhone, also Telefon und Computer, hat man keine Chance, jetzt kurzfristig sich in Deutschland zu melden. Und das Letzte vielleicht von dieser ganzen, ja, die letzten zwei Punkte der ganzen negativen Erfahrung, auch zur Ehre Gottes, ich habe einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekommen bei der ganzen Sache, bei der ganzen Angelegenheit, habe mich dann hier in Deutschland letztes Jahr zu einem Gesichtschirurgen, also zu einem Kieferchirurgen begeben, der dann auch ein CT hat machen lassen. Und er sagte, also Herr Köse, Sie haben unwahrscheinliches Glück gehabt. Es sind zwar drei Knochenbrüche hier in dem oberen Kieferbereich, aber wäre der Schlag weiter oben gewesen, wäre lebensgefährlich gewesen, weil im Prinzip dann der Schädel, eventuell Schädelbasisbruch hätte passieren können. Wäre der Schlag weiter unten gewesen, der Schlag war genau hier auf dem Backenknochen, wäre der Schlag weiter unten gewesen, wäre wahrscheinlich Ihr Gebiss komplett zerstört worden, also der Unterkiefer. Und insofern hat Gott selbst diesen Schlag, ich sage es jetzt mal ganz naiv, gelenkt, sodass also so wenig wie möglich überhaupt an gesundheitlichen Schäden da war. Also Gott ist gut. Und obwohl wir vielleicht auch sehr schwierige Erfahrungen haben, durch die wir geführt werden von Gott, Gott ist bei unserer Seite und steht bei uns. Wir haben auch durch diesen Überfall viele Bekanntschaften machen dürfen zur Ehre Gottes. Die Botschafterin hat uns kennengelernt, ist inzwischen gut befreundet mit uns. Und wer weiß, wozu Gott es zugelassen hat, wir wissen es nicht. Irgendwann mal werden wir es wissen. Und wir beten auch regelmäßig für diejenigen, die uns da schaden wollten, 8 Personen insgesamt, die da eingedrungen waren. Und Gott ist gut. Jetzt würde ich ganz gerne Beate nach vorne bitten. Du hattest jetzt genug Zeit, dich gedanklich ein bisschen vorzubereiten auf die nächsten Erfahrungen oder zumindest die nächsten Kindergeschichten, also Geschichten über unsere Kinder, nicht an eure Kinder.
Oder seid ihr schon müde vom Zuhören?
Ja.
Dann werde ich mich frei fühlen, euch noch ein bisschen von der Arbeit mit den Kindern zu erzählen. Wie ihr wisst, wir sind jetzt bald fast 6 Jahre in Tansania und das Heim selbst mit Kindern haben wir seit 5 Jahren. Ja, welche Kinder haben wir denn? Wir haben auch Waisenkinder. Wenn ich von Waisenkindern spreche, das sind das Kinder, deren Mutter bei der Geburt gestorben ist. Und oft gibt es keine Väter. Oder jedes Kind hat einen Vater, aber der Vater lebt nicht mit der Familie, ist einfach unbekannt. Und so haben wir solche Kinder. Wir haben Kinder, die einfach ausgesetzt wurden, die sicherlich irgendwo Verwandtschaft, Familie haben, die aber nicht gewollt waren oder aus irgendwelchen Lebensumständen. Die Mutter hat den Entschluss gefasst, hat das Kind auszusetzen, und ich sage, das ist immer noch besser, als das Kind irgendwie ja anderweitig dem Kind das Leben zu nehmen. Wir haben Kinder aus schwierigen Familienverhältnissen, wo die Mutter vielleicht mal unter der Brücke, unter dem Baum schläft, keine Arbeit hat, kein Zuhause hat. Und wir haben Kinder, die auch aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen, das heißt, sie waren entweder misshandelt. Und so diese bunte Vielfalt an Umständen gibt zu Hause in unserem Heim. Wir haben inzwischen 23 Kinder, also das letzte kam 3 Tage vor unserem Abflug im Alter von 2 Tagen zu uns. Die Mutter war in einer Situation, also in sehr großen Depressionen. Das war ein 7. Kind. Sie hatte 4 größere Kinder. 2 danach sind gestorben. Und die kleinste war das 7. Kind, um das sie sich überhaupt nicht kümmern konnte. Alleine aufgrund ihres psychischen Zustands. Um die 4 älteren Kinder kümmerten sich schon ihre Geschwister. Ihr leiblicher Bruder hat selbst 11 Kinder. Ihre Schwester hat auch 4 Kinder und so gemeinsam kümmerten sie sich schon um die 4 anderen Kinder. Und so war es der Familie überhaupt nicht mehr möglich, sich um das neugeborene Kind zu kümmern. Was wahrscheinlich auch AIDS hat. Das werden wir nach der 2. 6 Monaten endgültig wissen, ob ja oder nein. Ja, was bedeutet, mit den Kindern zu arbeiten? Wenn man nicht die Erfahrung und nicht die Ausbildung hat, da bleibt es einem nur das eine, die Ratschläge der Propheten zu lesen, was Gott als Kindererziehung vorgesehen hat, sich an den Maßstäben zu halten und viel Kniearbeit. Denn ich habe weder die Ausbildung noch habe irgendwelche Prädispositionen gehabt, das zu tun, und hätte mir irgendjemand gesagt vor 7, 8 Jahren, dass ich sowas tun würde, dann hätte ich wahrscheinlich mit einem etwas ironischen Lächeln gesagt, sicherlich nicht. Aber wie man sieht, Gottes Wege sind ganz anders, und hat Gott auch dann mir die Weisheit gegeben, und es gibt mir immer noch, denn man sagt, kleine Kinder, kleine Sorgen. Ich frage mich, was ich dann machen werde, wenn ich auf einmal so lauter Teenager um mich habe, mit den typischen Teenager-Herausforderungen. Aber gut, das wird Gott lösen zu seiner Zeit. Wir versuchen, die Kinder so zu erziehen, dass sie eine Persönlichkeit haben, dass sie wissen, was das Leben ausmacht. Wir neigen sehr oft hier dazu, dass wir die Kinder, sage ich mal, beschenken und einfach schauen, dass die Kinder sich beschäftigen, dass sie genug zu tun haben und dass wir dann das tun können, was so unsere Aufgabe ist, sei es beruflich oder was auch immer. Kind zu erziehen bedeutet für mich, dem Kind den Weg zu zeigen, den es später gehen soll. Denn das Leben besteht nicht nur aus Spielzeug und Spielen. Das Leben bedeutet, Verantwortung zu tragen, bewusste Entscheidungen zu treffen und wirklich auch zu wissen, wozu ich da bin, welche Rolle habe ich. Und so haben wir in Berufen immer diese Gewohnheit gehabt, Arbeitsnachmittage zweimal die Woche zu haben. So haben die Schüler und Studenten immer so gewisse Arbeitsbereiche gehabt, haben Verantwortung übernommen. Und ich habe das umbenannt. Bei mir sind das die Arbeitsvormittage. Die Kinder sind zwar klein, aber sie dürfen auch schon mithelfen und spielerisch hineinwachsen in die Rolle, die sie später haben. So zum Beispiel nach dem Frühstück dürfen sie dann ihr Geschirr dann selbst abwaschen. Sie dürfen dann, wir haben auch Hühner, dürfen sie dann hingehen, um die Hühner zu füttern. Die Größeren dürfen dann oft den Kleinen helfen. Das heißt, und man glaubt gar nicht, wie Feuer und Flamme die Kinder dabei sind, weil sie etwas machen dürfen. Und es ist das Natürliche eines Kindes, dass es sehr gerne sehr nahe an der Mama ist. Und was auch immer die Mama macht, möchte das Kind auch machen. So ist es für die Kinder die größte Freude, wenn sie die Großen, wenn sie so die 4-5-Jährigen, die kleineren Kinder füttern dürfen. Und das machen sie. Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich euch ein paar Videos zeigen, also dieses Herz zerreißen, das schmelzt das Herz dahin. Und für mich ist in erster Linie diese Beziehung, diese Bindung an die Kinder aufzubauen. Das sind nicht meine leiblichen Kinder, die kommen aus verschiedenen Verhältnissen. Wir kennen den Hintergrund nicht. Wir können manchmal nur erahnen, was die Kinder erlebt haben, an dem, wie ihre jetzige Situation ist. So, wenn wir zum Beispiel Kinder von anderen Heimen haben oder Kinder, die gefunden wurden, stehen wir vor den Herausforderungen, dass wir sehen, das Kind hat Angst zu schlafen. Also sobald man das bei uns ist notwendig, auch die Moskitonetze zu haben, einfach aus den Gründen, um Malaria zu verhindern und die Moskitostiche abzuwehren. Und wenn man schon das Moskitonetz berührt hat, fing das Kind immer furchtbar zu weinen. Sie wollte einfach nicht schlafen. Das Mädchen hat den Zustand gehabt, wo sie versucht hat, irgendwie Ausweg zu finden und raus aus dem Bett. Und da war immer, ich möchte trinken, nein, ich möchte aufs Tüpfchen, ich möchte nochmal trinken. Und jedes Kind muss man einzeln behandeln. Jedes Kind hat seine eigenen Herausforderungen. Es kommen Kinder, die so verstört sind, dass man fast an so Einzelbetreuung braucht für ein Kind. Wir hatten einen Junge bekommen, und das hat mir eine Betreuerin nach Monaten anvertraut, als wir so ein bisschen reflektiert haben über die Entwicklung der Kinder. Sie hat gedacht, könnten wir denn nicht zurückgeben? Es war ein Kind, was 1000 Sachen im Kopf hatte auf einmal. Der konnte sich auf nichts konzentrieren. Er war überall zur gleichen Zeit. Eine Minute hier, zweite Minute irgendwo. Und das ging so weit, wir haben dann einen Vogel gehabt, einen Papagei. Und das ist der einzige Name, den der Vogel sagen kann. Denn alle paar Sekunden musste man den Namen rufen. Ich werde eben einen anderen Namen sagen, zum Beispiel, das war Matthias. Matthias, komm zurück. Matthias, nein, bitte nicht dorthin. Matthias, komm mal hier. Matthias, wir essen. Und alle, ich weiß nicht, wie oft am Tag wurde dieser Name wiederholt. So weit, dass unser Papa inzwischen den Namen mit aller Leidenschaft wiederholt. Aber wenn man zurückblickt, ist das ein Wunder. Ich kenne keinen zweiten wie er. Jedes Mal, wenn jemand kommt, ist er der Allererste, der die Gäste begrüßt. Ist er der Allererste, der sich bedankt, der sagt, Mama, danke für das Essen. Mama, oh, heute schaust du aber hübsch aus. Der den Kindertanten Komplimente macht. Es ist ein kleiner Gentleman und es ist wirklich das, was die Arbeit so schön macht. Selbst wenn sie noch so klein sind, aber wir bekommen so viel zurück. Natürlich ist der christliche Aspekt Elternheim auch ganz wichtig. Wir machen natürlich auch die Kindersabbatschule mit den Kindern und versuchen, den Samen des Evangeliums wirklich in den Herzen zu pflanzen. Deshalb habe ich so mitgefühlt heute mit dem Missionsbericht von dem Jungen, der in diesem kleinen Alter, wo er bei Oma war, also seinen Freund hatte, den dann in die Gemeinde nahm. Und auch wenn der Weg in seinem Leben über Jahrzehnte anders ausgefallen ist, aber diese Same, der kann dann irgendwann mal zu keimen. Und so beginnen wir den Tag mit den Kindern mit etwas Sport, Andacht, dann folgt das Frühstück und auch wir den Tag auch mit Kinderandachten, aber unsere Kinder, sie lieben es zu singen. Und inzwischen können unsere Kinder über 50 Lieder auswendig. Wir haben so einen Kinderchor, alle unsere Kinder singen dann und auch oft singen sie auch in der Gemeinde, also das Kinderchor. Und das ist die Arbeit, die wirklich Ewigkeitswert hat. Auch wenn sie später, was auch immer sie machen, wir versuchen sie daran zu erinnern, bevor sie sich hinsetzen zum Lernen, die Vorschule zu machen, beten wir mit den Kindern, dass Gott ihnen hilft und dass sie einfach diese Vorstellung haben, dass sie vor einem lebendigen Gott sind, dass sie dem Gott dienen und was auch immer sie tun, eine Konsequenz hat. Und Kinder sind nun mal Kinder. Und wir lassen sie auch Kinder sein. Wir sind in der Nähe vom Indischen Ozean. Die Kinder haben auch Strand, Kinder haben Spielzeuge, Kinder haben Freizeit. Aber das Wichtigste ist, dass diese Kinder Gott kennenlernen. Dass sie wissen, alles was sie sind und was sie haben, kommt von Gott und zu Gottes Ehre soll es eingesetzt werden. So, unser Ältester ist jetzt Ende Mai 9 Jahre alt geworden und so gibt es auch in Tansania, so geht er inzwischen in die zweite Schulklasse und natürlich alle anderen Kinder, also viele, sind jetzt in der Pflicht, in die Schule zu gehen. Die Erfahrung, die mein Mann erzählt hat bezüglich der Schule, geht jetzt etwas weiter. Wir haben eine Kommission gehabt, eine Schulzulassung, die uns noch nicht zugesprochen wurde. Sie haben an sehr vielen Punkten gemeckert. Und manchmal muss man das kritisch sehen, weil man weiß nicht, meckern sie wirklich und sagen sie, die Vorschriften sind so streng, oder meckern sie, weil wir Weiße sind und weil sie einfach erwarten, dass man da irgendwo schon in einem Umschlag irgendwas rüberreicht, damit die Dinge glatt laufen. So sind wir jetzt so weit, dass wir noch zusätzliche Klassenräume bauen. Wir brauchen für die Zulassung mindestens 4. Das heißt, wir haben 2, aber damit waren sie nicht zufrieden, haben gesagt, also wir müssen noch zusätzliche Klassenräume haben, bevor wir die Genehmigung erhalten. So sind jetzt die Fundamente und die Bodenplatte soweit gemacht und wir müssen uns jetzt etwas beeilen, weil im Januar fängt in Tansania das Schuljahr an. Also wir legen natürlich auch großen Wert auf diese Schule, weil im Dorf ist die Situation also sehr, sehr herausfordernd. Der Älteste geht in eine Klasse, wo 74 Kinder in einem Klassenzimmer von einer Lehrerin betreut werden. Und ich muss euch nicht ausmalen, was das bedeutet, wie viel die Kinder lernen und was das überhaupt für die Zukunft bedeutet. So wird unsere Schule eine englischsprachige Schule sein und wir haben inzwischen auch durch den Vorschulunterricht und auch durch die Freiwilligen, die zu uns kommen, also sehr gute Grundlage für unsere Kinder gelegt. Wir erziehen die Kinder dreisprachig, das heißt, die Amtssprache ist zwar Englisch, aber die Landessprache ist Swahili. So ist das die Sprache, die die Kindertanten mit den Kindern sprechen. Ich bin leider alleine auf dem Schlachtfeld geblieben, die mit den Kindern Deutsch sprechen. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank, sie verstehen mich sehr gut. Jetzt werde ich nur den Nachdruck machen, dass sie mir auch auf Deutsch antworten. Und eine geheime Sprache zu haben, ist immer sehr gut. Und unsere Freiwilligen, die zu uns kommen, und auch mein Mann, der ist jetzt in diesem Fall gegen mich, sprechen Englisch. Und das fruchtet natürlich auch sehr gut. Das heißt, die Kinder werden dann dreisprachig groß werden. Später kommt vielleicht noch eine Sprache dazu. Aber auf jeden Fall möchten wir, dass die Kinder ein Fundament bekommen, wo sie später wirklich auch eine Position haben, ein Leben führen können, wo es ihnen möglich sein wird, das, was sie bekommen haben, auch für ihre Familie, auch für ihre Umwelt auch weiterzugeben. Wir haben viele spannende Geschichten. Wir haben auch Herausforderungen, Herausforderungen auch medizinischer Art. Wir haben Kinder, die mit angeborenen Fehlern zu uns kommen. So haben wir am 22. Dezember bekamen wir einen Jungen im Alter von 3 Wochen und er wurde mit sogenannten Klumpfüßen geboren. Ich weiß nicht, ob jemand aus medizinischem Bereich da ist. Das sind so, die Füße haben die angeborene Fehlstellung. Sie sind so nach innen gewickelt. Würde man sich darum nicht kümmern, würden sie einfach falsch laufen und einfach ja so eine Krüppelstellung haben. Bei diesem Kind ist nicht nur an einem Fuß, an beiden Füßen. Die Therapie beginnt normalerweise im Alter von 3 Wochen. Ich bekam den Jungen mit 3 Wochen und ich wurde mit diesen Problemen dann gar nicht mal so bewusst, weil ich eigentlich erwarten würde, wenn ich ein Kind direkt aus dem Krankenhaus in Empfang nehme, dass ich dann natürlich alles zu diesem Kind gesagt bekomme. Aber es ist leider nicht so. Und so musste ich selber entdecken, dass da bei den Füßen nicht alles passt. Und so habe ich mir ihn geschnappt, bin ich in die orthopädische Klinik gefahren und dann in dem Wartebereich direkt vor einem großen Plakat, wo genau das Problem dieses Kindes abgebildet ist. Und dann haben sie mich gefragt, ja, warum kommen Sie denn so spät? Weil das Kind war dann schon knapp 3,5 Monate alt. Und aber Gott ist gut. Normalerweise würde die Therapie so ausschauen, dass über 9 Wochen jede Woche einen Gips bekommt. Und zwar von den Füßen bis zu der Leiste. Und so haben wir das in der ersten Woche gleich gemacht. Und es hieß, die nächste Woche kommen, Gips wechseln, Kontrolle und so weiter. Und wisst ihr, wie das ausschaut? Wir sind im Krankenhaus und er schaut mich an, oh, das Gips ist immer noch dran. Da gibt mir der Arzt einen Skalpell, ohne Griff, einen Skalpell und sagte, da draußen gehen Sie da und da und da, da sind so große Wannen, Plastikwannen, da lassen Sie das Wasser laufen, das Kind einfach da rein, bis es weich wird, dann werden Sie das dann halt aufschneiden und wenn es soweit ist, kommen Sie nochmal zu mir. Und ich, hab gedacht, schön. Und so saßen wir dann da mit dem Kind in der Wanne, so ungefähr gute 40 Minuten, denn das waren beide Beine mit Gips bis zur Leiste und ich mit diesem kleinen Skalpell. Und dann habe ich gedacht, oh, hätte ich das gewusst, hätte ich mich da irgendwie ein bisschen drauf vorbereitet. Und dann habe ich gedacht und sagte zu meiner Betreuerin, die Regenzeit steht bevor, ich sehe da kein Dach. Da habe ich gedacht, naja, 9 Wochen lang, Woche für Woche da draußen, diesem Kind, naja, mal gucken, wie das geht. Wir gingen dann zum Arzt und nach einer kurzen Untersuchung sagte er, okay, macht sehr gute Fortschritte, also wir können wahrscheinlich sofort zu dem Schritt 2 gehen, und zwar die OP zu machen. Also bei der Fußstellung sieht es so aus, dass eigentlich die Sehne, die länger sein soll, ist verkürzt und die äußere Sehne ist so lang, dass sie einfach also sich wieder zurückbilden muss. Und dann sagte er, wir können zu dem zweiten Schritt der OP gehen. Da war ich schon sehr froh. Und nach einer weiteren Gipswoche hat er dann gesagt, okay, also sehr gut, die OP nicht. Jetzt kann er direkt in die orthopädischen Schuhe. Das schaut so aus, Es sind zwei Schuhchen, die mit einem Metall verbunden sind, die einfach also die Fußstellung korrigieren. Und das wird 7 Tage die Woche 24 Stunden getragen. So, das Kind hat quasi keine Freiheit, die Füße so zu bewegen, wie es gerne möchte. Aber es ist immerhin nicht so schlecht, das Kind konnte noch nicht laufen, also konnte weder sitzen noch krabbeln. Und ich muss sagen, Gott sei Ehre und Dank, dass er alle diese Schritte überspringen konnte. Also diese 8 Wochen Gips wurden ihm erspart, diese kleine OP wurde ihm erspart und er sofort bei dem letzten Schritt ist. Die Therapie dauert bis zum 5. Lebensjahr. Also wenn ich jetzt, morgen fliege ich zurück und am 26. habe ich den nächsten Kontrolltermin und da sind auch Übungen notwendig und so schaut es aus. Wir haben ein Mädchen, was auch epileptische Probleme hatte und sie hatte jetzt knapp 2 Jahre fast keinen Anfall gehabt und während ich jetzt hier in Deutschland war, meine Tochter ist jetzt meine Vertretung in Tansania, hat sie mich angerufen, weil sie am Abend leider einen Anfall hatte. Und natürlich, wir haben keine Krankenversicherung, also das sind die Kosten, die wir dann auch selber tragen. Ich werde jetzt dann auch eine EEG-Untersuchung, also Kopfuntersuchung machen und wir haben so in verschiedenen Bereichen verschiedene Herausforderungen. Lehrer, das ist ein großes Thema. Deshalb Gott ist so gut, dass er uns motivierte Menschen schickt, die einfach ein Jahr oder 9 Monate oder ein halbes Jahr bei uns bleiben und eine wunderbare Arbeit machen. Wir sind Gott dafür sehr, sehr dankbar. Gleichzeitig, als wir nach Tansania gingen und die 2 Grundstücke bekamen, kurz danach hat ein sehr guter Freund von meinem Mann, der eine große Matratzenfabrik in Braunau hatte, für uns ein anderes Grundstück gekauft mit der Idee, dass langfristig auch das Heim unterstützen soll. Und so haben wir dieses Grundstück jetzt als unser Farmland, wie sagt man, unser
Bauernhof Farm.
Ja, also Farm als Bauernhof benutzt und wir haben dort inzwischen 4000 Ananaspflanzen eingepflanzt, wir haben fast 500 Mangobäume, wir haben über 100 Kokospalmen und ja, das man braucht, den klassischen Spinat, Süßkartoffeln und wenn ich jetzt runtergehe, wird dann weitergemacht, natürlich Mais, was der Hauptnahrungsmittel ist und ja, also es wird einem definitiv nicht langweilig, aber ich kann euch eins versichern. Ich habe in Bogenhofen etliche Jahre gearbeitet, ich habe Verschiedenes gemacht, aber nie würde ich die Zeit missen wollen, wenn man weiß, man arbeitet für Gott Vollzeit. Es gab nie eine schönere Zeit in meinem Leben als die letzten 6 Jahre. Und wenn ich nochmal die Entscheidung hätte treffen müssen, hätte ich auch sofort Ja gesagt. Und ich denke, es ist das Beste zu wissen, man ist dort, wo Gott einen hingestellt hat und man das machen darf, was Gott für einen vorgesehen hat. Und so, vielleicht wenn ihr Freunde, Bekannte, ich sehe gerade die junge Dame Alicia, wie ist dein Name nochmal? Ja, die schon so voller Strahlen ist und auch uns sehr viele Fragen gestellt hat. Ja, wir sind auch ein Ort, wo wir Freiwillige gerne bei uns aufnehmen. Gott hat uns auch hier und da mit Aufgaben betraut, dass Menschen zu uns kommen, sie helfen uns, aber sie haben selber ja irgendwo die Suche nach Gott. Wir haben zurzeit eine Frau, die lebt seit 15 Jahren in England, ist vom Beruf Krankenschwester und hat ihr kleines Kind verloren. Das Kind war 2 Jahre und 9 Monate und 9 Wochen danach nahm sich der Vater des Kindes das Leben. Und sie ist natürlich, man kann sich kaum vorstellen, welchem Zustand solche Menschen sind und welche Fragen sie auch an Gott haben. Natürlich fragen sie, wo ist denn Gott? Und sie sagt, ich kann nicht verstehen, wie andere die Kinder quasi wegwerfen, weil sie die Kinder aussetzen. Und ich habe mein Kind über alles geliebt und mein Kind ist tot. Wo ist dieser Gott? Was ist das für ein Gott? Und das ist auch ein Stück weit die Aufgabe, sie aus Liebe zu den Kindern ist sie jetzt da, aber ich sehe, Gott möchte ihre Wunden heilen. So hat meine Tochter auch viele Gespräche mit ihr. Sie hat mir jetzt neulich, gerade vorgestern, gesagt, wenn es dir noch möglich ist, kauf mir bitte eine polnische Bibel, weil sie kommt auch aus Polen. Und wir werden jetzt auch ein paar Volontäre haben, die von speziellen Zentren kommen für körperlich und geistig behinderte Kinder, die uns auch in dieser Arbeit unterstützen, weil wir natürlich nicht alles wissen können. Aber diese Menschen geben das wertvolle Wissen, was sie haben, an uns, an unsere Mitarbeiter weiter, und so können wir unsere Arbeit umso besser machen. Und deshalb kann ich nur sagen, Gott ist gut. All the time. And all the time, Gott ist gut. So möchte ich, wenn ihr erlaubt, auch eure Grüße mit nach Tansania nehmen. Ich würde euch jetzt auch sehr gerne so ein Lied von unseren Kindern vorspielen, wie das ist. Also ich werde euch sicherlich noch ein paar Bilder schicken. Vielleicht kann man das an einem Sabbat als eine kurze Präsentation hier zeigen. Habt ihr noch Fragen? Ich glaube, es waren viele Erfahrungen. Und ich danke euch auch für die Gebete. Ich weiß, viele beten für Judith, auch für uns. Und möge Gott euch reichlich segnen.
Ja, besten Dank fürs Zuhören. Zu Ehre Gottes. Ich hätte noch zwei interessante Punkte vielleicht. Wir nehmen Volontäre, also Schüler, Studenten, die ihre Ausbildung abgeschlossen haben, die vor dem Studium gerne bei uns sind und mit den Kindern arbeiten, hauptsächlich ihnen Englisch beibringen zum Beispiel, generell in der Organisation des Waisenheims mithelfen und so zwischen 9 und 12 Monate bei uns bleiben möchten. Wenn jemand Interesse hat, dann soll er sich bitte an uns wenden, was mich jetzt zum zweiten Punkt führt. Für diejenigen, die Interesse haben, einen Newsletter zu erhalten, per E-Mail, den schicke ich zweimal im Jahr raus. Und wenn ihr keine E-Mail habt, dann wird auch auch per Brief von euch geschickt. Dann gebt mir bitte eure E-Mail-Adresse am Ausgang. Wie gesagt, der kommt nur zweimal im Jahr, also keine Spam oder sowas. Also wenn ihr werdet da nicht überhäuft von uns. Und wenn ihr Interesse habt, dann lasst uns einfach eure E-Mail da oder eure postalische Adresse. Ja, besten Dank. Ich übergebe jetzt wieder und bedanke mich an den Simon.
Ich muss euch bezeugen, euch hat der liebe Gott heute hergebracht. Denn ich war in einer Situation, aber Gott sei Dank, er hat es gelöst.
Amen.
Alle die, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Liebe Geschwister, wir achten nicht immer auf die Erfahrungen, die Gott schickt. Es sind manchmal kleine Erfahrungen. Und auf die achten wir nicht. Aber er tut das aus Liebe. Liebe Beate, lieber Thomas, ich möchte mich ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderbaren Erfahrungen, und wir wünschen euch viel Kraft, Gesundheit und besonders Gottes Schutz und seinen Segen für eure Arbeit.
Danke. Amen. Danke, danke.
Nehmt schöne Grüße mit der Judith.
Gerne.
Und wir warten bald wieder auf euch.
Gerne, gerne. Dankeschön.